Du stehst vor der Wand aus Technik beim Heimkinofachhändler oder klickst dich durch die endlosen Datenblätter im Netz und fragst dich, welcher AV-Receiver ist jetzt eigentlich der richtige für mein Heimkino? Spoiler-Alarm, die meisten Leute gucken da auf die völlig falschen Werte. Wir gehen hier mal die Kriterien durch, die wirklich entscheidend für dich sind, wenn du einen AV-Receiver aussuchen musst. Ja, witzigerweise fangen fast alle Vergleiche da draußen genau bei dem Thema an, das eigentlich am unwichtigsten ist, die Leistung. Da wird mit Wattzahlen um sich geworfen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, da liest du dann was von 150 Watt pro Kanal und denkst dir, geil, das Ding hat ordentlich Wumms. Nur lustigerweise ist es aber so, dass ein AV-Receiver aus Prinzip sowieso immer zu wenig Leistung hat. Zumindest wenn man wirklich darauf Wert legt und das Heimkino mal so richtig ausfahren will. Das Thema hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit im Podcast und bei YouTube ja auch schon zur Genüge beackert. Darüber hinaus gibt es aber auf den Produktseiten zu AV-Receivern auch viele, viele andere Shiny Objects. Diese vielen kleinen Features und die allertollsten patentierten Funktionen für besseren Klang. Meistens verstecken die sich hinter irgendwelchen nichtssagenden Bezeichnungen oder hinter einer Reihe von wichtig aussehenden Logos. Das Problem ist nur, dass so ziemlich jeder Hersteller von AV-Receivern diese Sachen drin hat. Sie heißen irgendwie anders, damit sie sich toll vermarkten lassen, aber am Ende machen sie so mehr oder weniger das Gleiche. Kaum ein Hersteller kann es sich leisten, auf wesentliche Features zu verzichten, denn das wäre ja automatisch ein Kaufargument für die Konkurrenz. Man könnte jetzt also sehr stark vereinfacht sagen, dass es eigentlich egal ist, welche AV-Receiver-Marke man kauft, weil die sowieso alle mehr oder weniger das Gleiche können müssen. Ja, es muss somit ganz andere Kriterien für die Entscheidung geben, die im Alltag und in der Praxis viel relevanter sind. Und genau die dröseln wir jetzt mal Schritt für Schritt auf. Gehen wir direkt zum ersten echten knallharten K.O.-Kriterium, die Anzahl der Kanäle. Da gibt es absolut keinen Spielraum. Die Anzahl der Lautsprecher, die du in deinem Heimkino fest einplanst, muss vom AV-Receiver auch unterstützt werden. Punkt. Wenn du ein 514-System mit vier Deckenlautsprechern für Dolby Atmos bauen willst, nützt dir ein 7-Kanal-Receiver einfach überhaupt nichts. Ja, hier müssen wir aber ganz genau zwischen zwei Dingen unterscheiden. Erstens die Anzahl der Kanäle, die aus dem Tonformat dekodiert werden können. Das ist das Gehirn des Receivers. Ja, also wie viele Spuren kann der Prozessor da drin gleichzeitig verarbeiten? Und zweitens die Anzahl der internen Endstufen. Das sind sozusagen die Muskeln. Wie viele Lautsprecher kann das Gerät direkt physisch mit Strom versorgen? Und hier liegt ein riesiger Unterschied, den viele übersehen. Wenn dir interne Endstufen fehlen, ist das überhaupt kein Weltuntergang. Fehlende Endstufen lassen sich durch externe Verstärker super leicht ergänzen. Du kannst zum Beispiel einen Receiver haben, der 11 Kanäle dekodieren kann, aber nur 9 Endstufen verbaut hat. Ist kein Problem. Dann hängst du für die letzten 2 Kanäle einfach eine kleine Stereo-Endstufe dran und die Kiste läuft dann wieder. Aber, und das ist das große Aber, fehlende Decoder-Kanäle fehlen dir dauerhaft. Wenn der Prozessor im Receiver nur 7 Kanäle berechnen kann, dann kann er nicht mehr. Die lassen sich auch nicht nachrüsten. Da kannst du hinten an Endstufen dranhängen, was du willst. Da kommt kein Signal raus. Also überleg dir genau, wo die Reise hingehen soll. Lieber jetzt 2 Kanäle mehr beim Prozessor einplanen, als sich später schwarz zu ärgern. Und ganz nebenbei ist das zugleich auch das Kriterium, in welcher Preisklasse der AV-Receiver unterwegs ist. Wenn du mehr Kanäle willst, musst du mehr bezahlen. So einfach ist das. Nächster Punkt: Streaming-Features. Also Apps für Spotify, Tidal, Deezer und wie sie alle heißen. Im Endeffekt ist das eine sehr persönliche Kiste. Du denkst jetzt vielleicht, ja klar, das muss da drin sein. Und ja, es ist durchaus sinnvoll, dass Apps für diverse Musikstreaming-Anbieter direkt im AV-Receiver integriert sind, sofern du sowas überhaupt über das Gerät direkt nutzen willst. Bei der Verwendung einer externen Streaming-Box, also wie jetzt ein Apple TV oder eine Nvidia Shield oder einfach einem dedizierten Netzwerkplayer, ist das im Receiver verbaute Streaming-Geraffel hingegen also ziemlich überflüssig. Das hängt also komplett vom Anwender persönlich ab. Wenn du ohnehin alles über eine externe Box zuspielst, brauchst du beim AV-Receiver keinen einzigen Gedanken an diesen, also an seine Streaming-Plattform zu verschwenden, die er unterstützt. Das ist völlig legitim und eröffnet dir natürlich auch neue Kaufoptionen für alternative Hersteller, die sowas eben nicht integrieren. Wo wir gerade bei diesem modernen Kram sind, was in der täglichen Praxis mit dem Gerät wirklich den entscheidenden Unterschied machen kann, ist die dazugehörige Smartphone-App des Herstellers. Und glaub mir, das unterschätzt man am Anfang komplett. Du denkst, du nimmst eh immer die Fernbedienung. Aber wenn du der Typ dafür bist, wirst du den AVR im Alltag extrem häufig über das Handy steuern, mal eben schnell den Pegel des Senders anheben oder den Subwoofer leiser drehen, wenn die Kids im Bett sind. Na, deshalb ist die Qualität der App einfach extrem wichtig. Niemand hat Bock, sich durch umständliche, schlecht programmierte Menüs zu klicken oder ständig mit einem Ladekringel konfrontiert zu sein, der die Steuerung gefühlt einfrieren lässt. Ja. Das ist bei einigen weit verbreiteten Vertretern am Markt leider die traurige Realität. Die App muss perfekt zum verwendeten Betriebssystem deines Smartphones passen. Das muss flutschen. Ja. Du musst dich da wie zu Hause fühlen und dich sofort darin zurechtfinden, ohne erst ein Handbuch studieren zu müssen. Wenn die App nervt, nervt dich das ganze Gerät jeden einzelnen Tag, über viele Jahre hinweg, während du es nutzt. Wenn die App nervt, nervt dich das ganze Gerät jeden einzelnen Tag über viele Jahre hinweg, während du es nutzt. Kurz ein bisschen Werbung. Dieses schicke Teil hier ist die Aperion Audio Theatrus T65. Wenn du es lieber Englisch aussprechen willst, dann sag halt Theatrus dazu. Ist egal. Die T65 ist ein richtig schöner, fetter Heimkino-Lautsprecher. So ein Teil in dein Kellerkino rein, dann hast du aber ausgesorgt. Das ist schon ein bisschen gehobener, würde ich mal sagen. Ja, ist ein AMT-Hochtöner drin. Die Feinheiten sind absolut exzellent. Zwei wunderschöne Mittelton-Kalotten und ordentlich Membranfläche für den Tiefbass. Das Ganze auch noch in Bassreflex-Ausführung. Also ich betreibe sie geschlossen. Das reicht mir, was da rauskommt. Aber wer ein bisschen mehr Wumms braucht, der kann da auf jeden Fall richtig Gas geben mit den Dingern. Gibt viele schöne Einstellmöglichkeiten über so kleine Steckerchen an der Rückseite, da kann man das Ganze ein bisschen optimieren für den Einbau, zum Beispiel in eine Absorberwand rein oder eben für die freie Aufstellung. Man kann das Ganze daraufhin abstimmen, ob sie hinter einer Leinwand betrieben werden oder einfach freistehend im Raum, beziehungsweise ohne irgendwelche Stoffe oder irgendwas davor. Und damit habt ihr auf jeden Fall, was Heimkino-Sound angeht, so richtig die Nase vorne. Ich habe die jetzt schon selbst ziemlich lange im Betrieb und ich sage immer, ich gebe sie so schnell nicht mehr her. Ihr findet das Ganze bei HiFi Pilot im Shop, hifipilot.de und dann einfach nach Aperion Audio Theatrus suchen. Ja, die Marke ist nicht so bekannt, aber manchmal sind genau das die besten Sachen. Hört sie euch mal an, ihr könnt sie auch bei HiFi Pilot selbst Probe hören und vielleicht ist das euer nächster Heimkino-Lautsprecher. Damit eng verbunden ist ein anderes wichtiges Feature, eine moderne Netzwerkschnittstelle, über die alle Funktionen des AVRs bedient werden können. Als Daumenregel kannst du dir merken, wenn der Hersteller eine brauchbare App anbietet, ist eine solche Schnittstelle in der Regel auch vorhanden. Und das Coole daran ist, die kann meistens auch über eigene Software von Drittanbietern genutzt werden. Das heißt, du kannst im Vorfeld sehr einfach prüfen, ob es zum Beispiel ein fertiges Modul für Home Assistant oder eine andere Smart Home Lösung für diesen AVR gibt. Eine solche Netzwerkschnittstelle ist immer dann wichtig, wenn der AVR nahtlos ins Smart Home integriert werden soll oder wenn du eine moderne automatisierte Heimkinosteuerung aufbauen willst. Also zum Beispiel ein Knopfdruck auf deiner Fernbedienung, das Licht dimmt sich, die Leinwand fährt runter und der AVR schaltet exakt auf den richtigen Eingang und die richtige Lautstärke. Die veralteten Alternativen dazu willst du dir heutzutage jetzt wirklich nicht mehr antun. Ja, also da haben wir Infrarot. Klar, das funktioniert immer irgendwie, aber es braucht halt zusätzliche Hardware wie IR-Sender, wenn du das automatisieren willst. Und du brauchst immer direkten Sichtkontakt zum Gerät. Und die Möglichkeiten sind extrem limitiert. Also du kriegst zum Beispiel kein Feedback vom Gerät zurückgesendet und kannst den aktuellen Zustand nicht abrufen. Ja, und zum anderen gibt es ab und zu noch eine RS-232-Schnittstelle. Das ist aber extrem umständlich und erfordert auch wieder spezielle Kabel und Hardware und kann meistens eh nur von absoluten Computerfreaks und Programmierern unfallfrei in Gang gebracht werden. Beides ist heute definitiv nicht mehr zu empfehlen. Deshalb ist zumindest für mein Empfinden eine saubere IP-Steuerung über das Netzwerk heute ein absolutes Muss für deine Schaltzentrale im Heimkino. So, jetzt kommen wir zu einem richtig dicken Brocken, der den Klang in deinem Raum massiv beeinflussen wird. Das Einmesssystem. Das kann ein extrem stichhaltiges Qualitätskriterium sein. Wir müssen hier grundlegend zwischen drei Welten unterscheiden. Erstens mal das hauseigene Einmesssystem vom Anbieter des AVR selbst. Bekannte Beispiele hierfür sind Yamaha mit ihrem YPAO oder Anthems ARC beispielsweise. Die sind fest im Gerät verdrahtet und genau auf diese Hardware zugeschnitten. Als zweites haben wir neutrale Einmesssysteme von einem Drittanbieter. Der Klassiker hier ist Odyssey, das in fast allen AVRs von Denon und Marantz steckt. Das wird nicht von Denon Marantz selbst entwickelt, sondern ist ein unabhängiges Produkt, das nur in diese Geräte eingebunden wird. In einer leicht anderen Form wird Odyssey übrigens zum Beispiel auch in der Automobilindustrie verwendet. Und als drittes professionelle Drittanbietersysteme, die meisten einen PC erfordern. Das beste Beispiel hier ist ganz klar Direct Live. Ja, das kann mittlerweile bei einer immer größeren Auswahl von AVRs von verschiedensten Marken optional hinzugekauft werden oder ist manchmal auch direkt mit an Bord. Das erste große Qualitätskriterium hier ist, was das Einmesssystem von Haus aus, also rein über die Automatik, an Ergebnissen produziert. Und da muss man ehrlich sagen, die Qualität schwankt in der Praxis ganz extrem. Oft liegt das gar nicht mal nur an der Software selbst, sondern daran, dass die Anwender bei der Messung nicht richtig angeleitet werden. Oder die Raumakustik ist so wild, dass sie dem System jetzt irgendwie negativ in die Karten spielt. Das System versucht dann, physikalische Raumprobleme mit Gewalt gerade zu biegen und korrigiert völlig übertrieben und am Ende klingt es eben schlechter und leblos anstatt besser. Manche Situationen kriegt eine Automatik eben einfach nicht so richtig auf die Reihe. Und genau deshalb ist auch der nächste Punkt so unglaublich wichtig. Wahrscheinlich sogar das wichtigste Entscheidungskriterium überhaupt. Die manuellen Korrekturmöglichkeiten. Das ist quasi das zweite entscheidende Qualitätskriterium für jedes Einmesssystem. Frag dich vor dem Kauf, bietet mir das Einmesssystem überhaupt die Möglichkeit, manuell in die Korrekturen einzugreifen? Ja, ist zum Beispiel ein echter vollparametrischer Equalizer im Receiver verbaut? Ja, gibt es sinnvolle Korrekturoptionen oder Soundeinstellungen, mit denen man den Klang nachträglich an seine persönlichen Vorlieben oder die Gegebenheiten des Raums anpassen kann. Warum ist das so wichtig? Wenn das System alles automatisch glatt bügelt, klingt das oft langweilig. Und nur wenn manuelle Korrekturen im AVR halbwegs gut möglich sind, lohnt es sich später überhaupt erst richtig, professionelle Einmessungen vorzunehmen, zum Beispiel mit einer Software wie REW und einem externen Messmikrofon. Ja, damit kannst du dann nämlich die Fehler der Automatik gezielt ausbügeln und das allerletzte Quäntchen Soundqualität aus deinem Heimkino rauskitzeln. Wenn der Receiver diese manuellen Eingriffe nicht bietet, bist du auf Gedeih und Verderb der Automatik ausgeliefert. Und das geht selten gut aus. Lustigerweise gibt es dann noch ein Thema, über das kein Hersteller gerne spricht, das dich im Alltag aber den letzten Nerv kosten kann. Die Zuverlässigkeit und die Anfälligkeit für Defekte. Es ist nun mal kein Geheimnis in der Szene, dass einige AVR-Marken bekannter dafür sind, gewisse Kinderkrankheiten im Gepäck zu haben. Das geht los bei durchgebrannten HDMI-Boards, weil die Chips im Betrieb einfach zu heiß werden, oder kaputte Endstufen, die dann zu plötzlichen, unerklärlichen Abstürzen des gesamten Geräts führen. Und von nervigen Software-Bugs will ich jetzt lieber gar nicht erst anfangen, die urplötzlich auftreten, ja, wenn man ganz bestimmte Einstellungen miteinander kombiniert. Das ist natürlich extrem schwer als konkretes Entscheidungskriterium im Laden heranzuziehen. Kein Hersteller schreibt da bewusst auf den Karton oder bewirbt die 10%ige Chance auf einen HDMI-Ausfall nach 3 Jahren oder so. Ja, und auch die meisten Händler werden sich hüten, solche bekannten Probleme an der falschen Stelle zu erwähnen. Die wollen das Ding ja schließlich verkaufen. Der einzige Weg, wie du dafür ein echtes Gefühl entwickeln kannst, ist es, über Jahre hinweg die Augen und Ohren in den Heimkino-Communities offen zu halten. Also worüber beschweren sich die Leute in den Foren und Facebook-Gruppen üblicherweise? Welche Probleme und Defekte treten immer wieder gehäuft auf? Nur so lässt sich über die Zeit ein halbwegs klares Bild zeichnen, welcher AVR ein treuer Begleiter ist und wer eher eine tickende Zeitbombe im Rack darstellt. So, fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Lass dich nicht von irgendwelchen theoretischen Wattangaben oder super-duper Features im Prospekt blenden. Schau stattdessen ganz genau hin, wie viele Kanäle du wirklich dekodieren musst, wie gut die App im Alltag läuft, ob das Gerät eine saubere Netzwerkschnittstelle für dein Smart Home hat und vor allem, wie flexibel ist das Einmesssystem, wenn du selbst noch Hand anlegen willst. Wenn du jetzt da sitzt und dir denkst, puh, das ist ja doch eine ganze Menge Holz und ich bin mir unsicher, was in meinem spezifischen Raum jetzt überhaupt Sinn macht, genau da kommen wir ins Spiel. Unsere Beratung ist dahingehend absolut unabhängig, weil wir eben kein Händler sind. Wir wollen dir am Ende kein bestimmtes Gerät aufschwatzen, nur weil es gerade aus dem Lager muss oder die meiste Marge bringt. Bei Heimkino Praxis beraten wir dich zur Heimkinotechnik im Rahmen unserer umfassenden Heimkinoberatung und Planung. Warum? Weil Raumakustik und Lautsprecheraufstellung und die Technik immer Hand in Hand gehen. Das eine funktioniert ohne das andere einfach nicht perfekt. Aber natürlich ist auch eine reine Technikberatung bei uns möglich und die ist manchmal verdammt sinnvoll, bevor man die falschen Sachen kauft und am Ende viel Geld für Geräte verschwendet, die man wegen Unzufriedenheit nach einem halben Jahr frustriert wieder austauscht. Also melde dich einfach bei uns, wir greifen dir da gerne unter die Arme.